Ach, ich mag Aische. Wir sind uns irgendwie ähnlich. Aische Bosse ist ein Freigeist. Sie will sich nicht auf einem Beruf festlegen. Sie will, dass ihr Weg bunt bleibt. Sie war mal Model, sie war mal Schauspielerin. Doch im Moment liegt ihr Herz bei dem Schreiben von Kinderbüchern und der Trauerarbeit. Sie ist nämlich eine Trauerbegleiterin. Als wir uns kennenlernten, wusste ich das noch gar nicht. Lustig fand ich das insofern, weil ich inzwischen schon einige Menschen in meinem Podcast hatte, die sich mit dem Tod auseinandergesetzt haben. Und wie ihr wisst, der Tod und ich, wir haben eine ganz besondere Verbindung. Ich finde, jede und jeder sollte von Aische Bosse erfahren und ihre Bücher gelesen haben. Welche es genau sind, steht natürlich in den Shownotes wie immer. Falls dir diese Folge und generell der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn bei iTunes bewertest. Oder schreib mir doch mal, was du empfindest, wenn du etwas von mir hörst. Feedback ist für mich wichtig, damit ich weiß, ob meine Intention bei dir landet. Nun wünsche ich dir viel Spaß und Freude mit der großartigen Frau Aische Bosse und mir. Okay, so jetzt läuft es. Hallo Aische. Ja, endlich. Ich habe schon gesagt, wir müssen jetzt unbedingt starten, sonst verquatschen wir uns noch mehr. Das haben wir schon beim Telefonat gemerkt.
Absolut.
Irgendwie, ich habe dich gesehen in den Medien einmal.
Wahrscheinlich nur wo das rote Sofa oder sowas. Also zwei, drei Sachen habe ich gemacht.
Ja, irgendwas. Und habe ich, wer ist sie denn? Und dann habe ich recherchiert, dachte so, so Instagram. Ja, und jetzt sitzt du hier.
Voll schön. Ja, wir brauchen ein paar Anläufe gebraucht, aber ich freue mich auch total. Hat auch gleich das Gefühl, die muss ich auch treffen unbedingt.
Cool. Ja, wie geht es dir im Moment?
Du, mir geht's eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also natürlich darf man auch mal meckern und es gibt Sachen, die einen nerven, aber so im Großen und Ganzen, muss ich sagen, komme ich da ganz gut durch.
Schön.
Genug, worüber man sich freuen kann.
Ja, worüber freust du dich im Moment so?
Im Moment freue ich mich über die Sonne.
Ja.
Hier in Hamburg nach so langer Zeit, nachdem wir wirklich vor einer Woche und zwei Tagen noch Schlittenfahren waren und jetzt auf einmal hier fast 20 Grad plus sind. Und ich bin absolut kein Wintermensch. Also ich bin eine halbe Türkin. Das sind wahrscheinlich die Gene, die hier in Hamburg den Winter über echt immer mal so ein bisschen leiden. Und deshalb freue ich mich gerade, dass das bald durch ist oder dass wir es so gut wie geschafft haben und jetzt irgendwie die warmen und helleren Monate vor uns liegen, ja.
Mm.
Darüber freue ich mich. Ich freue mich aber auch über noch viel mehr. Ich freue mich jeden Tag über meinen Hund.
Ja.
So wie du dich wahrscheinlich über deine Katze freust.
Ja, tatsächlich, ja.
Und es gibt einfach noch echt genug Sachen, die toll sind, auch wenn irgendwie alles doof ist oder anders ist. Aber ich bin jetzt nie so der super Ausgänger und viel Weggänger gewesen. Insofern setzt mir das jetzt vielleicht auch nicht so zu wie vielen anderen. Also so, ich bin eigentlich super gerne zu Hause und auch super gerne allein.
Ich auch tatsächlich.
Also ich brauche das auch richtig, wie die Luft zum Atmen, so zwischendrin einfach mal wirklich einen Gang rauszunehmen. Und am liebsten bin ich halt sowieso mit meiner Familie. Und da, also mein Mann und ich beide Berufe haben, wo wir viel unterwegs waren, bevor die Grütze losging, war das jetzt für uns natürlich auch echt wie so eine kleine Wellness-Familienkur, die Zeit. Und also wir gehen uns auch immer noch nicht auf den Wecker, das ist ja ein gutes Zeichen. Es gibt so, super viel, worüber ich mich freuen kann, nach wie vor, klar.
Ja, weißt du, ich glaube für die, also mir geht's da ähnlich, ich mochte das noch nie, vor allem in den letzten Jahren, wenn man in die Schanze gegangen ist und so die ganzen Leute. Ich habe immer gedacht, warum schreien die sich da alle in dieser kleinen Kneipe an? Ja, also man kann sich doch auch im Wohnzimmer treffen. Ja,
voll richtig. Aber ich bin auch, und ich denke, so bist du auch, und deshalb funzen wir auch so gut miteinander. Ich bin halt auch sehr reizempfindlich. So, ich kann nicht, ich halte es nicht aus. Ich halte es auch nicht aus, wenn man zu einem schönen Abendessen bei jemandem zu Hause eingeladen ist und es sitzen, weiß ich nicht, 12 Leute am Tisch und alle reden durcheinander. Es gibt für mich fast nichts Anstrengenderes.
Und das ist aber witzig, weil das passt zu meinem Vorurteil von einer Halbtürke nicht.
Ah, okay.
Also, wobei, also ich kenne eher so, das Türkische ist für mich immer sehr laut.
Ja.
Laut, so wie die Spanier auch, weißt du? Und ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist Spanier, Halbspanier. Oh,
nee, das, ich bin müde. So temperamentvoll. Wobei das war jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich würde das unterschreiben, kann ich aber nicht. Weil es bei uns in der Familie zum Beispiel so ist, dass mein Vater, der Türke, der ganz ruhige und zurückhaltende immer war.
Ach.
Und meine Mutter, die Deutsche, ist echt so die laute und temperamentvolle. Das heißt, bei uns dann wahrscheinlich ein bisschen verdrehte Welt.
Ah ja.
Aber ich drehe schon mehr auf, wenn ich auch in der Türkei bin. Also das nochmal zu deiner Frage vorhin. Das Einzige, was mir halt wirklich, wirklich fehlt in den letzten Jahren jetzt, also anderthalb Jahren auch fast schon, ist wirklich die Türkei. So, ne? Weil ich war jetzt auch einfach nicht seit dem letzten Lockdown oder seit dem Sommer davor auch nicht mehr da. Und ich glaube, wenn ich da bin und wenn ich mein Pensum an Vitamin D und Sonne und Hitze und Meer habe,
oh, ja,
dann bin ich auch ein bisschen, habe ich mehr Temperament. Aber das in Hamburg verkümmert das.
Ja, aber diese Reizüberflutung, was du eben angesprochen hast, ich kenne das auch total. Ich kann das gut ab, wenn ich muss oder wenn Termine sind und so, dann kann ich auch total performen und man hat bei mir das Gefühl, ich stehe total gerne in der Mitte von 500 Menschen, ja. Aber eigentlich bin ich wie so eine Katze dann, muss wieder in die Stille und die Arme über die Augen und
bist du danach auch so müh, also so erschöpft einfach.
Ja,
ich mir bringt es ja auch total Bock, die Lesungen und die Vorträge und alles. Also ich liebe das irgendwie auf eine Art und Weise, aber ich bin danach wirklich platt.
Ja, ich auch. Ich bin auch platt und ich kann zum Beispiel dann auch nicht Nachrichten hören und ich liebe ja meinen eigenen Podcast, aber trotzdem auch da, ich kann nicht die ganze Zeit konsumieren, auch wenn ich weiß, das sind gute Sachen. Manchmal ist auch wirklich einfach, also wenn es euch gerade beim Zuhören zu viel ist, lieber abschalten und später einschalten.
Absolut.
Und ich kann gar nichts mehr aufnehmen, das merke ich richtig, wie ich so richtig abschalte und Fernseher geht nicht, ich gucke auch keine Serien zum Beispiel, weil ab und zu ja, aber auch das ist, das ist so viel an Informationen für mich, ich brauche das gar nicht.
Es überfordert mich auch manchmal, also mich überfordert vor allem ja wirklich auch dieses riesengroße Angebot und dieses Überangebot, dass man überhaupt nicht weiß, da bin ich schon mit überfordert. Ja. Was gucke ich denn jetzt? Ich bin ganz froh, dass ich meine Tochter habe, eine Teenager-Tochter, die mir jetzt quasi ziemlich genau vorschreibt, was wir zusammen gucken. Und da schaue ich dann irgendwie auch mit und finde auch manche Sachen super toll. Aber so richtig konsumieren kann ich das auch nicht. Weil ich auch jemand bin, ich suchte dann wahnsinnig schnell. Das heißt, wenn ich was gut finde, dann kann ich nicht aufhören. Dann kann ich nicht zwei Folgen gucken und dann sonst immer schlafen, sondern ich hänge bis 6 Uhr morgens und schaue mir die ganze Staffel in einer Nacht an. Ja.
Ja. Ja, das
da habe ich Angst vor mir selber.
Ja, das hatte ich mal mit der Serie, weißt du, so deutsche über Clan-Kriminalität.
Vier Blocks.
Oh Gott, oder? Ja.
Ja.
Mhm. Oh Gott, ich war fix und fertig. Ich konnte nicht aufhören. Ich war aufgeregt. Ich habe wirklich gedacht, ich hole mir jetzt selber Drogen, weil ich kann nicht mehr. Und das war wirklich, das war echt geil. Also das habe ich wirklich durchgezogen. Aber
es gibt
dann
super viel Tolles, definitiv. Ja. Aber,
aber dann war auch gut, ja.
Ja. Muss man wirklich auch fein dosiert
genau.
versuchen hinzukriegen.
Ja. Also wer bist du eigentlich?
Ich bin Aysche.
Ja.
Wie wir schon mitbekommen haben, halbe Türkin. Ich bin 44 Jahre alt und komme ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt. Also ich bin in Frankfurt am Main geboren.
Mhm.
Bin da im beschaulichen Taunus aufgewachsen und habe ein ziemlich, ja, wie soll ich das sagen, Kreuz- und Querweg hinter mir. Also ich war noch nie zielstrebig. Manchmal weiß ich, glaube ich, immer noch nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin. Aber unterwegs war ich dann schon mal so einiges. Ja, genau. Also heute bin ich Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche vor allem, aber eigentlich nenne ich es inzwischen Familientrauerbegleiterin, weil du natürlich auch mit den Eltern zu tun hast. Ich bin aber auch Schauspielerin, also ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe früher viel im Ausland, habe als Model gearbeitet. Ich bin Kinderbuchautorin, habe jetzt mein drittes Buch rausgebracht, arbeite jetzt schon an Nummer 4 und Nummer 5 und das bringt mir gerade wahnsinnig Freude. Ich würde sagen, im Moment bin ich Kinderbuchautorin und Trauerbegleiterin und das war es aber noch nicht.
Da kommt noch was. Sehr gut, und das war es aber noch nicht.
Nee, voll gut. Ich habe noch Bock auf ein paar andere Sachen.
Ja, voll gut. Willst du jetzt schon über deine Bücher sprechen? Also 2 kenne ich.
Genau.
2, oder?
Habe ich dir, ich weiß nicht, also Pembo hatte ich dir geschickt.
Ja.
Ne? Genau. Mhm. Pembo ist das letzte. Dann gibt es, weil du mir so fehlst, ne? das Trauerbuch, das interaktive Trauerbuch für Kinder. Und dann gibt es noch den für Teenager. Und den habe ich dir dann wahrscheinlich nicht geschickt. Wahrscheinlich hatte ich ihn da nicht parat oder so. Es gibt noch eins, das heißt Einfach so weg.
Einfach so weg.
Das ist das Trauerbuch für Jugendliche.
Ja.
Das kommt dann noch in deine Hände. Mhm. Ich hatte dir damals, glaube ich, ein Paket geschickt mit,
zwei Bücher auf jeden Fall. Und irgendwas war, naja, gut, okay.
Aber also Einfach so weg ist die Ergänzung zu, weil du mir so fehlst, weil ich gemerkt habe, dass auch die größeren Kinder was brauchen.
Oh.
Genau. Mhm. Also wir können gerne über die Bücher reden, du kannst mich aber auch noch...
Genau. Erstmal Bücher. Wie bist du dazu gekommen, auf dieses Thema, die Trauer? Was hat es dir ausgelöst?
Ich muss ein bisschen ausholen, ist das okay?
Klar, okay, wir haben Zeit, also wenn du es möchtest.
Also als meine Tochter auf die Welt kam, hatte ich das Bedürfnis, weil ich bis dato dann halt als Model und Schauspielerin unterwegs war und mich das auch schon genervt hat, dieses ego-behaftete, ich drehe mich nur um mich selbst Ding. So, ich konnte das auch nie so wirklich gut. Das hat vielleicht auch mit dafür gesorgt, dass ich als Schauspielerin jetzt nicht so super erfolgreich werden konnte. Ich glaube, mir fehlt da einfach so der Biss oder vielleicht auch ein bisschen so dieses nach außen hin irgendwie sowas, ja, oder so ein Ehrgeiz, da irgendwie zu networken und so. Da bin ich halt nicht so, bin ich so gut da drin irgendwie. Oder vielleicht hat es mir einfach nur gereicht, so auf nur so mein Äußeres reduziert zu werden. So was natürlich in dem Beruf, klar, also als Schauspielerin berührst du auch, und wenn du toll spielen kannst und so. Aber am Ende war es schon oft so, dass man halt eben immer nur besetzt wurde, so nach Typ. So, ne? Und da war ich dann schon auch immer so eine Irritation für viele mit meinem, echt, ich habe ja den türkischsten Namen der Welt, Ayşe, es geht nicht türkischer. Und dann kommt aber eine, die so aussieht wie ich, und ich sehe auf den ersten Blick gar nicht türkisch aus. Aber sehe ich andererseits wieder total, weil mein Vater kommt vom Schwarzen Meer und da sehen alle aus wie ich. Also das ist eine Region der Türkei, die früher von den Griechen und von den Römern besetzt war. Wir sind einfach echt so eine bisschen hellere Form der Türken. Weiße Türken wird es auch genannt. Und das Bedürfnis halt, was zu tun mit Sinn, mit sehr mehr Sinn dahinter, als dann die Tochter auf die Welt kam. Und dann habe ich mich erstmal schlau gemacht, wo ich ehrenamtlich irgendwie was machen kann, weil ich nun jetzt irgendwie ein kleines Kind hatte und nicht mehr so viel auch auf Achse sein konnte und so. Und dann bin ich in einem Kinderhospiz gelandet in Hamburg-Eidelstedt. Die hatten ein paar Tage später von dem Abend, an dem ich recherchiert hatte, so einen Infoabend. Und ich glaube nicht an Zufälle, definitiv nicht. Das passiert alles so, wie es passieren soll. Bin ich da zu diesem Infoabend und habe mich da total wohl gefühlt in dieser Einrichtung und habe dann da, man muss natürlich auch so einen Qualifikationskurs machen, bevor man da ehrenamtlich arbeiten darf. Den habe ich dann ein halbes Jahr gemacht und dann 2 Jahre da ehrenamtlich Kinder betreut, die lebensverkürzt erkrankt waren. Das war jetzt nicht eine Sterbebegleitung, sondern eher, also mit der Diagnose des Kindes haben die dann den Anspruch auf diese Betreuung. Das ist wie eine Tagesstätte, so wie eine Kita eigentlich. Die wurden dann von zu Hause abgeholt, einfach um die Eltern zu entlasten ein bisschen. Und das sind aber jetzt nicht Kinder, wo du weißt, in 2 Wochen ist er oder sie tot, sondern die können jahrelang noch eben am Leben sein. Und
ja, sowas wie Muskelschwund.
Genau.
Typ 3 oder so.
Diverse genetische Defekte
und
so weiter. Und da sorgt man dann dafür, dass die echt noch eine super schöne Lebensqualität haben. So. Und das hat mir richtig Bock gebracht.
Yeah.
Ja, das war wirklich schön, weil man noch so viel schöne Momente da irgendwie. Also so, man geht ja hin mit der Intention, jetzt irgendwie möglichst viel tolle Sachen zu machen. Und je nach Kind, also ich habe ganz intensiv da zwei Jungs betreut. Die hatten natürlich dann ihre Möglichkeiten oder waren irgendwie begrenzt in ihren Möglichkeiten. Und dann hat man halt irgendwie in dem, was möglich war, irgendwie das Schönste versucht rauszuholen. Also der eine war richtiger David Garrett-Fan. Und wir haben uns halt alle Konzerte auf DVD oder meistens auch eins immer wieder. Da ist er voll drauf abgedröhnt, auf David Garrett, auf die Geige. Ja, und so hatte ich da eine wirklich super schöne Zeit. Ich habe dich gewarnt, dass ich aushole.
Ja, ja, mach ich. Du, wir haben Zeit und mich interessiert das auch wirklich. Also.
Ich habe dann da gearbeitet, dann oder ja, einmal die Woche bin ich hin, meistens am Wochenende für ein paar Stunden. Ich habe auch, also ich bin da auf viel Unverständnis gestoßen, auch in meinem Freundes- und Familienkreis. Echt? Natürlich. So, wie kannst du sowas machen? Und
warum? Warum hast du, genau?
Ja, so mit Kindern, die nicht mehr lange leben, das hat eigentlich Ängste ausgelöst, ja. Du hast doch selber ein gesundes Kind, warum belastest du dich damit? Und ich so, ja, eben deshalb mache ich das, weil ich bin dankbar, ich habe ein gesundes Kind. Und dann habe ich ja eben auch angefangen, meine Tochter mit dahin zu nehmen, ja. Weil es manchmal nicht anders ging. So. Und da war ein Junge mit einem Herzfehler, dem wurde übrigens prognostiziert, dass er irgendwie nicht älter als 14 oder 15 wird. Es gibt ihn immer noch, der ist jetzt irgendwie schon Anfang, Mitte 20. Und der war halt dort auch in der Einrichtung und den habe ich dann abbeordert. Er sollte dann auf meine Tochter aufpassen, oh. Während ich auf die anderen Kinder aufgepasst habe. Und das fand er super.
Ja, klar.
Ist der voll drin aufgegangen. So, ja. Ne? Und meine Tochter hat es, glaube ich, bis heute so positiv. Sie hat halt null Berührungsängste mit irgendwie Leuten, die anders oder die besonders sind. So, ne? Und also ich habe da nicht einmal dran gezweifelt, dass es das Richtige ist. Aber es gab schon echt Leute, die das in meinem Umfeld, also so grundsätzlich, das, also der ganze Weg ab dann, ist für manche krass einfach. Die sagen dann so, ich finde super, dass du das machst, aber ich will nichts hören.
Wirklich?
So. Ja, es gibt so viel, natürlich, es gibt so viele Leute, die denen das einfach, die das mit
zu nahe geht, vielleicht.
Zu nahe geht oder auch mit der eigenen Sterblichkeit oder den Ängsten konfrontiert.
Mm. Hast du dann auch Freunde verloren?
Nein, nicht wirklich, nein. Also die Selektion hatte schon vorher stattgefunden, ja. Glaube ich, bei mir. So, dass man wirklich nur noch so die Handvoll hat, wo man weiß, die tun einem gut. Also so, ich war ja dann auch schon, weiß ich nicht, also Mitte 30 und da hatte ich das schon hinter mir, dass ich gemerkt habe, man muss jetzt nicht mit dem irgendwie befreundet sein. So, also die besten Freunde, die ich hatte da schon, die sind auch bei mir geblieben, definitiv. Mhm. Ja. Also die haben sich deshalb nicht abgewandt. Und dort die Pflegedienstleiterin, die auch inzwischen eine liebe Freundin ist, die ehemalige, arbeitet nicht mehr da, ist weggezogen leider, die hatte dann gesagt, Aischte, du machst es gut und vor allem auch, wenn hier die Geschwisterkinder abhängen und du mit denen dann da so drüber redest und so, überleg dir doch mal, ob du nicht eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin machst. Und das habe ich dann gemacht. In Bremen. Und das war nämlich so, in dem Jahr, als dann die Ausbildung losgehen sollte, sind dann beide Jungs, die ich begleitet habe, gestorben, plus mein Vater. Alle innerhalb von 3-4 Monaten. Und es war schon
auch
heftig.
Auch da kein Zufall, ne?
Ja, also sicherlich auch auf irgendeine Art und Weise ein Zeichen oder so. Ich habe dann mit der Ausbilderin gesprochen und habe ihr das erzählt. Und eigentlich heißt es, dass man so eine Ausbildung erst anfangen soll, mindestens ein halbes Jahr, nachdem du persönlich Trauer, weil du dann einfach nicht den Abstand dazu hast.
Ja,
klar. Und ich habe sie aber so belabert und habe gesagt, nee, ich weiß das, ich muss das jetzt machen. Das ist gut, wenn ich das jetzt mache. Mhm. Bitte, bitte verschieb mich nicht auf nächstes Jahr. Ich möchte dieses Jahr einsteigen in die Ausbildung. Und dann hat sie gesagt, okay, wir probieren es aus. Und wenn ich aber merke, es ist nicht das Richtige für dich, dann musst du dann halt pausieren. Und musste ich nicht. Es war nämlich genauso, wie ich es geahnt habe, dass genau das Richtige für mich war in dieser Situation. Dazu muss ich sagen, dass sowohl der Tod der beiden Jungs als auch der meines Vaters absolut voraussehbar war und da ein ganz langer Prozess vorher, da bin ich absolut dankbar für, stattfinden durfte. Man hat sich alles gesagt, man hat alles geklärt. Also es war eine schöne Begleitung. Mhm. Ne? Also mhm. Es war jetzt nichts, was mich so völlig aus der Bahn geworfen hat, sondern das war alles so voller Liebe und peaceful und ohne negative Gefühle. Wirklich so bilderbuchmäßig fast schon, dass mich das jetzt nicht schwer traumatisiert hätte. So, ne? Und deshalb war dann diese zweijährige Ausbildung danach eben auch genau das Richtige, weil da konnte ich jetzt ja wirklich all meine Gefühle channeln.
Yeah.
Und da in diese Ausbildung reinpacken. Und dann halt eben, während ich schon in der Ausbildung war, habe ich gemerkt, mich interessiert Kindertrauer ganz besonders. Na klar, meine Tochter war 7, als mein Vater starb. Der hat neben uns gewohnt, also die waren sich sehr, sehr nah. Und die haben sich jeden Tag gesehen und genau, richtiges Opa-Mädchen. Und die war natürlich irre traurig oder verwirrt auch darüber, dass der jetzt auf einmal nicht mehr da war. Und deshalb habe ich mich dann auf Kinder und Trauer spezialisiert, habe auch meine Abschlussarbeit geschrieben. Und auch während ich an der Abschlussarbeit saß, ist die Idee entstanden zum ersten Buch. Mhm. Also aus der eigenen Not heraus, ne? Weil ich hatte das trauernde Kind zu Hause und habe in der Ausbildung gelernt, wie wichtig das ist, dass man in seiner Trauer aktiv wird, dass man dich nicht davon leben lässt, sondern dass man irgendwie aus diesem Gift in Anführungszeichen auch Medizin machen kann und kreativ sein soll und aktiv trauern und so. Und deshalb ist das Buch ja eben auch ein interaktives Trauerbuch für Kinder. Und ich habe, meine Tochter war die erste, die damit gearbeitet hat. Und es funktioniert.
Ja.
So, ich glaube, jetzt sind wir da.
Ja, genau. Ja, aber das, weißt du, das ist, das finde ich toll, wenn man nicht einfach so da sitzt und denkt, oh, weißt du, was lässt sich im Moment gut verkaufen? Mhm. Was ist gerade angesagt? Und dann macht man das, ne? Sondern wirklich Kreativität aus der tiefsten Zelle des eigenen Körpers.
Ich denke halt, wenn so ein Herzblut dahinter ist, dann hat es halt eine ganz andere Berechtigung auch vielleicht sogar. Aber ich finde es auch okay, wenn jetzt irgendwie Autoren und Autorinnen Kinderbücher schreiben, so weil jetzt halt gerade irgendwie Magie total angesagt ist und dann irgendwie was Magisches zu schreiben, das finde ich schön, also man darf sich schon inspirieren lassen, aber ich glaube tatsächlich, die Dinge, wo so Substanz dahinter ist, die funktionieren dann auf lange Sicht wahrscheinlich eben auch besser. Und da hatte ich einfach das Riesenglück auch, nein, es gibt keine Zufälle, waren wir uns ja einig, aber Glück kann man trotzdem auch dazu sagen, dass ich dann halt auch so schnell einen Verleger gefunden habe, der da auch so offen für war, für dieses Thema, ne, wo wir ja schon drüber gesprochen hatten, dass nicht jeder da so gerne mit dealt auch. Nun war aber bei ihm auch gerade ein halbes Jahr vorher, ich meine, sein Vater gestorben und er hatte eine Tochter, die ein bisschen älter war als meine. Und dann passte das irgendwie wie Arsch auf Eimer.
Mhm. Ja, genau. Und dann hast du aber gemerkt, wahrscheinlich wurde dein Kanal sozusagen geöffnet für die Kreativität. Und dann hast du Pempo gemacht, oder?
So ungefähr. Also schreiben mochte ich schon immer gerne. Mhm. Ich habe eigentlich war das mein allererster Berufswunsch. Ich möchte mal Schriftstellerin werden.
Ah, bei mir auch.
Also sagte mein Vater mir immer, ich habe ihm früher dann wohl immer, also bevor ich schreiben konnte, schon Geschichten diktiert, die er dann aufgeschrieben hat.
Schön, ja, toll.
Und dann, wie es so ist, also ich glaube, es gibt halt, also die Umwege sind einfach irgendwie total, total wichtig. Und ich denke, man muss ja auch eine gewisse Lebenserfahrung vielleicht auch erstmal gemacht haben, bis man dann Sachen schreiben kann. Und das war aber irgendwie was mich schon immer gereizt hat. Und es ist so, wie du vorhin auch gesagt hast, bevor wir aufgenommen haben, das passiert dann einfach so. Also du sitzt dann da und das ist wie so, tschung, es macht so tsching und dann auf einmal kommt es aus dir raus und das ist total, das ist auch magisch, so wenn man gar nicht,
Und auf einmal denkst du, wo kommt das denn jetzt her? Weißt du, wow, ich habe doch die ganze Zeit danach gesucht.
Mhm.
Und das ist wirklich Magie, also man kann es nicht anders. Die Leute, die mir zuhören und mich kennen auf Social Media, die wissen ja auch, dass ich so pathetisch auch rede und auch an die Magie glaube des Lebens. Und ich kann das, gewisse Dinge, die mir passiert sind, ne?
Ja.
Oder durch mich auch passiert sind, kann ich nicht anders bezeichnen als Magie.
Ja, ja, und hier sitzt jemand, dem geht's ganz genauso.
Ja.
Ja. Und das ist ja auch toll. Also ich meine, das ist auch das, was ich den Kindern, mit denen ich arbeite, auch immer sage. So, also hört nicht auf, daran zu glauben. Es passieren immer magische Sachen. Also ja, man muss nur, wie soll ich sagen, auch da sensibel für sein. Und also ich weiß nicht, ganz einfach banales Beispiel. Du denkst gerade an deine Freundin XY und eine Sekunde später klingelt das Telefon, ja, und sie ruft an. Also so, es ist vielleicht, es ist Magie oder es ist Energie. So, ne? Es ist irgendwas, was, genau, was nicht messbar ist und was aber irgendwie einfach definitiv da ist. Also dazu habe ich auch schon viel zu viel. Und übrigens, was ich auch sehr interessant oder jetzt vielleicht auch wichtig finde in dem Kontext, ich rede ja viel mit Trauernden und ich rede viel mit trauernden Kindern und auch Erwachsenen. Und was da Magisches passiert in Bezug auf die Verstorbenen, ist schon auch nicht mehr irgendwie widerlegbar oder so. Die haben alle so viele magische Momente.
Magst du mal so was erzählen?
Eine ist zum Beispiel vom Grab ihres Vaters aus mit dem Fahrrad bis nach Hause von demselben Schmetterling verfolgt worden. Der ist mit ihr geflogen.
Oh Gott, ich bekomme Gänsehaut.
Der ist mit ihr geflogen vom Friedhof, vom Grabstein bis nach Hause. Oh. Zum Beispiel. Ja. Oder die Oma, die immer so gerne im Garten gearbeitet hat und immer mit den Rotkehlchen geredet hat, die ist gestorben und dann bekommt auf einmal die Familie ganz, ganz viel Besuch, immer von einem Rotkehlchen.
Ja.
Und das, oh, ganz, ganz nah kommt zu, ja, treulich. Und je mehr man fragt und darüber redet, umso mehr Geschichten, also es ist wirklich hochinteressant irgendwie, ach ja, oder du denkst, bist ganz traurig und denkst intensiv an denjenigen oder diejenige und läufst in den Supermarkt und da läuft auf einmal genau der Song.
Ja,
ja, also und so weiter. Also ich habe da echt schon zig solcher Geschichten.
Weißt du, ich hatte selber mal so eine Geschichte mit meinem Opa. Mein Opa war, der lief immer mit so einem Regenschirm durch die Gegend, als sein so Gehstockersatz. Und hatte so einen Hut. Und da hatte so einen ganz bestimmten Gang, mein Opa. Man hatte schon immer vom Weiten gesehen, wenn er zu Besuch kam, Opa kommt, so an seinem Hut, ne? Und nach seinem Tod, ich habe diesen Mann nie wieder gesehen, ging ungefähr ein halbes Jahr jeden Tag ein Mann mit Hut und Stock an meinem Fenster vorbei.
Ja.
Ich weiß nicht, wo dieser Mann lebt. Ich weiß nicht, wer das war. Ich habe ihn nicht gesehen. Mein Opa war definitiv tot. Und es gab aber diesen Mann mit Hut immer hier. Und dann war die Trauer irgendwann ruhiger. Und ich habe den Mann auch nie wieder gesehen. Und das ist total, weißt du, solche Sachen.
Ja.
Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es ein Geist war. Das muss es, das, also, ich habe keine Ahnung, es ist wahr.
Dinge, ja, es gibt einfach Dinge und da müssen wir alle drauf klarkommen, die kann man eben einfach nicht erklären. Fertig. Genau. Aber es ist wunderschön, es, ja, ist doch wunderschön.
Total.
Irgendwas war mir jetzt gerade auch noch eingefallen, als du von dem Opa mit dem Hut erzählt hast. Ach so, genau, mit den Kindern, also sage ich dann immer, das sind Postkarten aus dem Himmel. Also die meisten haben ja schon so die Assoziation, wer stirbt, kommt in den Himmel. Und dann werden auch viele Bilder gemalt, wie das dann da so aussieht. Und da habe ich auch schon geile Bilder gesehen. So von der Harry Potter Welt über Disco-Kugeln und so weiter. So Jenseitsvorstellungen halt gemalt von Kindern. Wahnsinnig schön. Und wir haben halt eben auch über solche Momente gesprochen, wie halt, ich habe an Mama gedacht und dann habe ich genau das Lied gehört, was sie immer so mochte oder so. Und dann sage ich dir, das sind Postkarten, so, die kommen. Und im besten Falle nimmt man sich da eine Postkarte und schreibt es auf und hebt sich die auf, damit man dann immer auch mal wieder gucken kann, wie viel Magisches dann dann doch irgendwie so passiert.
Ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit führt für diesen Podcast, aber glaubst du, dass Seelen wiedergeboren werden? Wieder auf die Welt kommen?
Irgendwie schon. Also, mein Vater hat immer gesagt, wir können es nicht genau wissen, was ist, aber dass da was ist, das würde er auch spüren. Und er hat uns ja auch nie irgendwie in irgendeine Richtung, also meine Eltern beide, wir wurden jetzt nicht getauft oder sonstiges, wir durften das immer frei entscheiden, an was wir glauben. Eine Zeit lang habe ich da sehr, also ich habe bestimmt 15 Jahre ganz intensiv Buddhismus praktiziert. Hier auch mit einer Gruppe hier in Hamburg, hier gibt es so eine Vereinigung und so weiter. Eine Zeit lang war das für mich eigentlich die logische Erklärung, warum es Menschen gibt, die intelligenter sind als andere oder empathischer sind als andere, warum es Menschen gibt, mit denen du sofort andockst und andere, die dich irgendwie nicht so wirklich interessieren. Da war dahinter für mich wirklich die einzig logische Erklärung klar, weil das Seelen sind, die sich schon öfter da waren und die sich dann natürlich kennen, weil wir ja immer wieder in anderen Konstellationen wieder zurück ins Leben kommen, um an unseren Beziehungen zueinander zu arbeiten. Ne? Irgendwie ja, glaube ich daran auch. Und irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, vielleicht kann man sich's aussuchen. Also ich glaube, es gibt keinen. Vielleicht gibt es die wiederkommen, weil sie Bock haben, wiederzukommen. Vielleicht gibt es aber auch die. Also bei meinem Vater zum Beispiel weiß ich, glaube ich, der kommt nicht wieder. Der war irgendwie schon so.
So fertig?
Ja, mag man sagen. Yeah. Ja, der war schon so mhm. weise und so.
Yeah. Weißt du? Ja, ich verstehe.
Wo würde ich den denn jetzt hier suchen? Also yeah. Im Buddhismus ist es so, ich glaube, nach 49 Tagen ist die Seele bereit, wieder ins Leben zu kommen. Mhm. Und habe natürlich dann mich umgeschaut. wer jetzt mein Vater ist. Ich habe sogar eine Weile gedacht, vielleicht ist der Hund. Aber und da habe ich so reingefühlt und ich habe immer noch eine Verbindung zu ihm, so, die ich spüre. Und da denke ich mir so, nee, ich glaube, der ist irgendwo anders. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Es gibt vielleicht das, was man, vielleicht kann man es wirklich entscheiden, dann, ob man nochmal eine Runde will oder nicht.
Ja, oder ich hab ja eine Theorie, dass es gibt ja so Seelen, Menschen, wo du einfach fühlst, obwohl sie jung sind, die wissen so viel.
Ja.
Ich war zum Beispiel so eine, als Kind hatten schon Erwachsene immer ein bisschen, ja, so ein bisschen Angst, ne? Also ich habe Dinge gesehen. Naja, und ich glaube einfach, dass man vielleicht immer wieder was, so eine Reife sozusagen der Seele erreichen muss, vielleicht auch, um dann entscheiden zu können, ach komm, machen wir das Spiel nochmal oder halt irgendwann einfach auch nicht mehr. Kennst du den Film Soul?
Ja, den haben wir jetzt gesehen. Ne? Der kam ja raus jetzt um die Weihnachtszeit.
Genau.
Und, naja, voll schön.
Oh, der ist so schön.
Ja, oh, fand ich richtig toll.
Ja, ja. Und so stelle ich mir das tatsächlich auch vor, dass man irgendwann so ein Mentor wird für die Seelen, für die jüngeren Seelen. Und man muss sich einfach ein paar Lektionen einfach durchlaufen. Also wir glauben immer, es geht um Leistung oder es geht um Verwirklichung, bla bla. Ja, auch natürlich. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es einfach darum, zu sein und zu reifen.
Und empathisch und menschlich zu sein. So, das ist es, glaube ich, egal wie erfolgreich du bist. Es gibt ja so viele Beispiele dafür, dass das nicht die Erfüllung ist, sondern die meisten, die man hört, die sagen, ich fühle mich wirklich erfüllt und glücklich, sind die, die irgendwas tun, was anderen gut tut.
Ja, total.
Also, und das können ja Bücher sein oder Musik oder, ne, also so. Aber es geht darum, die Seele zu berühren, ja?
Ja, ich glaube, es ist fast egal, was man macht.
Ja. Ja.
Ob man Musik macht, ob man schreibt oder ob man Socken strickt.
Oder die leckeren Törtchen backt.
Ja, das ist so etwas, wo das Herz aufgeht oder bei dir und oder bei anderen.
Ja.
Ah, herrlich.
Schön.
Ja, richtig schön. Und arbeitest du eigentlich jetzt immer noch als Trauerbegleiterin regelmäßig oder?
Ich habe selber gewusst, dass das Buch ganz gut ist, was ich gemacht habe, weil das für meine Tochter super funktioniert. Ich habe nicht erwartet, dass es so gut ankommt auch, dass ich dann erstmal ganz viel unterwegs war damit, auf Lesungen und Vorträge gehalten habe zum Thema Kinder und Trauer und so weiter. Und das hat es dann schwierig gemacht, jetzt so mit so einer Regelmäßigkeit eine Trauergruppe zu leiten oder also vor allem das. Also was ich nach wie vor mache, ich habe im Moment eine Einzelbegleitung, ein Kind, das ich begleite, die wohnt bei mir in der Nähe. Das lässt sich dann irgendwie schnell und spontan organisieren. Die Familie, also inzwischen kennen wir uns und mögen uns und die sind da irgendwie recht flexibel. Ich habe aber denen schon von vornherein gesagt, ich kann den jetzt euch nur aufnehmen, wenn ihr das quasi mit einkauft, dass ich dann auch mal spontan absagen oder verschieben muss und so weiter. Und das ist es im Moment, aber das hat jetzt auch mit Corona zu tun. Davor hatte ich noch ein paar Einzelbegleitungen mehr. Das wird aber auch wieder kommen. Also so, ich habe dann schon gespürt, so meine Mission ist jetzt eher den Leuten die Basis nahe zu bringen. Und der Beruf der Trauerbegleiterin ist auch einer, den kann man auch noch super machen, wenn man älter ist.
Auf jeden Fall.
Definitiv so.
Weißt du, also, was ich sogar noch, ich würde mich sogar noch weiter aus dem Fenster lehnen. Bestimmte Dinge kannst du nur machen, wenn du älter bist.
Ja.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir beide zu jung sind für irgendwas, aber ich merke trotzdem, man hört mir anders zu, weil man mir jetzt mehr Lebenserfahrung zuspricht.
Ja.
Obwohl ich die Dinge, die ich jetzt sage, schon mit Anfang 20 wusste.
Ja.
Es ist einfach so. Aber die Leute nehmen mich anders ernst. Und das ist gut. Aber und tröstet mich gleichzeitig, es wird alles noch besser.
Ja.
Es wird einfach besser.
Die ganze Welt wird mir zuhören.
Ja, lass mich noch alt genug werden. Ja,
genau, wenn ich 90 bin, habe ich euch alle.
Ja.
Genau. Deshalb also im Moment Trauerbegleiterung in Maßen sozusagen. Ich habe jetzt schon auch Anfragen bekommen online. Ich habe jetzt irgendwie in einer Schule der Klassenlehrer einer Klasse ganz plötzlich verstorben. Da mache ich dann schon so erste so Nothilfeberatung, so dass ich viel, viel weiter vermittle. Oder jetzt hat mich jemand gefragt, wird so auf der Online-Trauerfeier meiner Schwester irgendwie eine Trauerrede halten. Habe ich noch nie gemacht, habe ich erstmal gesagt, glaube ich, traue ich mich nicht, muss man auch ehrlich mit sich sein. Also ich würde mich das vielleicht live sogar eher trauen, als jetzt also über Zoom sowas zu machen. Und habe da jetzt irgendwie jemanden vermittelt, wo ich weiß, so irgendwie, da gibt es gute Erfahrungen und dass ich dann irgendwie so, weiß ich nicht, knallrot werde und am Stottern bin.
Ja.
Ja, also so, das muss man dann halt irgendwie, muss man auch seine eigenen Grenzen wahrscheinlich kennen. Also ich bin immer viel mit dem Thema
im Kontakt.
In Kontakt, auch wenn ich jetzt im Moment nicht ganz aktiv als Trauerbegleiterin arbeite.
Ja. Und möchtest du schon verraten, worüber du jetzt schreibst, deine nächsten Bücher?
Ja.
Ja, okay.
Darf ich? Darf ich? Ja, ich glaube schon. Also es gibt zwei Sachen. Es gibt ein Bilderbuch. Derselbe Illustrator, der auch die beiden Trauerbücher illustriert hat.
Ach, schön.
Mein lieber Freund Andreas Klamp, der das ganz, ganz schön macht. Und genau, das ist ein Bilderbuch. Da geht es hauptsächlich darum, wie Jungs trauern. Also da gibt es auch tatsächlich nochmal Unterschiede. Das war mir wichtig, dass es dazu auch, das sind so zwei Brüder, die mit Trauer dann dealen müssen. Ist aber auch echt eine süße Geschichte. Und da hat natürlich jetzt der Andreas mehr zu tun als ich. Der Text ist schon fertig und so weiter. Und dann arbeite ich noch an einer Geschichte, die jetzt gar nichts mit Trauer zu tun hat. Also ich brauche auch immer den Ausgleich. Ne? Also Pembo, ich glaube, das war auch vorhin deine Frage. Pembo war dann auch natürlich so ein bisschen, also 2016 ist das eine Buch rausgekommen, 2018 das andere, also die Trauerbücher. Und dann war es irgendwie auch Zeit mal für was Leichtes und Lustiges. Wobei, in Pembo gibt es auch Momente, die traurig sind. So,
geht es in Pembo eigentlich um dich?
Unter anderem, ja, also sie ist schon so ein bisschen wie ich. Sie ist aber so eine Mischung aus mir und meiner Nichte, die ein Mädchen ist, die null Bock auf Mädchenkram hatte, schon von klein auf. Also mit Barbies und Glitzer und Prinzessin konntest du sie echt jagen. Da musstest du wirklich Angst haben um dein Wohlbefinden, wenn du mit sowas ankamst. Also ich habe es einmal gewagt, ihr zu Weihnachten sowas Mädchenhaftes zu schenken und das ist mir dann echt um die Ohren geflogen. Da war die irgendwie zwei oder so.
Echt?
Ja. Wow. Und Pembo ist so eine Mischung. Und ich hatte auch so mit 7, 8 eine Phase, da wollte ich auch unbedingt ein Junge sein. Also da wollte ich die Haare ratze kurz und habe auch nur noch Jungsklamotten getragen. Und ich bin aber auch da, muss ich sagen, meinen Eltern wahnsinnig dankbar, dass die das so, also dass sie das mitgemacht haben, dass sie mich da machen lassen. So, das finde ich auch wirklich cool. Genau, also in Pembo ist natürlich einiges von mir drin. Manches ist auch fiktiv, aber Pembo und auch ihr Vater, das ist schon auch sehr, also das ist auch viel, auch mein Vater in dieser Vaterfigur, der heißt Magic Mustafa. Und mein Vater hieß tatsächlich auch Mustafa.
Ah ja, okay.
Ja.
Ja.
Genau. Und genau, und die andere Sache, an der ich arbeite, wo ich noch nicht so viel, weil es noch nicht so ganz durch ist, ob sie wirklich stattfinden kann, wäre auch was Lustiges. Da geht es um eine sehr, also um eine Gang von Kindern, die alle ziemlich cool sind.
Ja, cool.
Ja,
ja, aber das Gute ist ja, das merke ich ja jetzt schon noch, bevor mein erstes Buch auf dem Markt ist, wenn man einmal den Fuß drin hat, endlich. Dann hat man so ein bisschen mehr Spielraum, weil man schon bewiesen hat oder am Beweisen ist, so wie ich jetzt, dass man es auch wirklich kann, dass man nicht faked.
Ja.
Und das finde ich so gut, weißt du?
Ich finde, das ist ein Wahnsinnsgefühl, weil ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich hatte immer Bock auf Schreiben, aber ich habe mich immer, man fühlt sich immer wie so ein Stümper, weil man halt irgendwie nichts. Wenn man noch nichts rausgebracht, diese Selbstzweifel, bin ich überhaupt Schreiber, also bin ich überhaupt Autorin, kann ich das überhaupt? Und das fand ich so toll, wie dann irgendwie der Verleger gleich schon irgendwie beim ersten Treffen dann irgendwie meinte, hallo Frau Autorin, und ich so, oh, krass.
Ja,
das hat
und
nicht zu mir gesagt.
ja, weißt du, und mir ging es immer so. Wenn die, und was hast du schon veröffentlicht? Ich weiß nicht, also nichts. Und, aber gleichzeitig war dieses Gefühl in mir, es wird kommen.
Passieren.
Es wird passieren, es wird gut, es wird groß. Und dann aber das zu jemandem zu erklären, der, ja, was machst du so? Ja, ich schreibe. Ja, was denn? Gut, Thema Wechsel, weißt du so. Und das ist nicht leicht gewesen auszuhalten.
Mhm.
Und ich habe mich an Verlage gar nicht erst angetraut, weil ich immer dachte, wenn eine Agentur mich nicht nimmt, eine Literaturagentur, dann werde ich auch keinen Verlag bekommen.
Mhm.
Und irgendwie war das so ein bisschen mein, ich weiß nicht, ich hatte Angst, dass ich das so verbrenne, dass die meinen Namen schon kennen. Und ich nur Absagen kassiere und dann komme ich nicht mehr rein.
Ja, verstehe.
Ich hatte einfach total Schiss.
Verständlich.
So. Und das hat immer nicht geklappt. Das war jetzt mein vierter Anlauf. Und ich habe wirklich letztes Jahr Trennung, wieder eine Agenturabsage. Und ich saß hier wirklich und dachte, okay, so. Und jetzt gehen wir mal in die Tiefe. Was ist hier los? Was passiert hier, dass es nicht klappt? Oh, ich bin wirklich in die Tiefe der Ehrlichkeit gegangen, weißt du? Und da habe ich 2 Nächte durchgeschrieben, Tage und Nächte, und habe das korrigieren lassen, habe das abgeschickt an eine Agentur, die ich wieder vom Gefühl die richtige für mich war, und dann hat es geklappt. Eine Woche später hatte ich einen Verlag.
Wahnsinn.
Ja, aber das war wirklich so, okay, du musst jetzt aufhören zu schreiben, was du denkst, dass gut ankommt.
Mm.
Was willst du sagen?
Mm.
Und das hat sich dann so verändert und gefügt. Und eine Woche später meinte der S. Fischer Verlag, das darf ich ja schon auch erzählen, meinten die so, wieso kennt dich noch keiner? Warum?
Wow.
Und dann habe ich gesagt, ja, das frage ich mich auch. Schön, also das ist so ein tolles Gefühl, wenn man endlich erkannt wird und gesehen wird. Ja,
ja, aber sie haben es wieder, man muss die anderen Seelen berühren.
Ja.
Und du bist ja die beste Spezialistin für deine Themen.
Ja, eben.
Und
ja.
Genau, und so
Aber es braucht Zeit, weißt du, trotzdem. Das ist, wenn uns jetzt Leute zuhören und denken, boah, die Aisha und die Anastasia, die sind ja so krass und so. Ja, es braucht Zeit trotzdem.
Total. Und diese ganzen Selbstzweifel und diese ganzen düsteren Tage bis dahin, die müssen halt eben auch einfach sein. Also so, ne? Genau. Man entscheidet sich ja fürs Achterbahnfahren, weil es geiler ist als Karussellfahren. Ne?
Ja. Total.
Ach, das freut mich aber. Bin ich ganz gespannt.
Ja, ich auch. Dauert noch ein bisschen. Also im Ende Oktober kommt das raus.
Okay, oh, das geht also, schnell. Ja. Das geht schnell.
Erstmal den Sommer. Sommer überstehen. Ja, du, wir sprechen schon seit fast einer Stunde.
Super.
Die Zeit rast.
Wie du, wir können noch Törtchen essen.
Ja, na, ich habe gerade überlegt, ob es noch etwas gibt, was wir den Menschen da draußen mitgeben müssten oder können.
Mhm. Oh, ich meine, es gibt...
Ja, wir können
viel. Ich glaube, wir haben, also durch das, was wir jetzt so erzählt haben, haben wir, glaube ich, auch schon ganz viel gesagt. Jetzt so spezifisch, ach, ich weiß nicht, ich wollte jetzt auch nicht dieses ganze, wie trauert man richtig, Fass aufmachen, so, sondern am Ende kommt unterm Strich, und vielleicht ist das meine Message, man muss mit sich selbst ehrlich sein und man muss der sein dürfen, der man ist. Mhm. Und dann funktioniert das mit dem Buch auch und dann funktioniert es aber auch mit der Trauer. Wenn man sich den Raum nimmt, den man braucht, und wenn man ich glaube, Angst ist vielleicht das, was oft im Wege steht. Ne? Wenn man nicht Angst, so viel Angst hätte, dann würde man viel, glaube ich.
Ja, machen. Die Angst, aber ich frage mich dann trotzdem, wovor genau? Ist es die Angst vor dem Fall? Ist es die Angst vor dem eigenen Tod? Ist es die Angst vor... Vorhin hatten wir das auch besprochen, noch bevor wir aufgenommen haben, vor der eigenen Nichtigkeit auch, dass man merkt, Gott, wir sind alle so kleine Ameischen hier auf dieser Welt, man braucht uns echt nicht.
Ja.
Und das ist das Gute, finde ich, und das ist natürlich auch das Traurige, klar.
Das Ding ist aber dann wiederum, also das unterschreibe ich alles voll, was du sagst, aber es ist auch wiederum, wenn ich nur einem anderen Menschen in meiner ganzen Existenz jetzt hier gerade, wenn ich nur einem anderen Menschen ein gutes Gefühl geben kann und ihn glücklich machen kann, auch wenn es nur für einen kleinen Moment ist, dann ist es doch auch nicht nichtig. Also so, dann ist es eigentlich schon super wichtig. Nur das, glaube ich, das ist so, dass man sich in seiner Nichtigkeit dennoch wichtig fühlen muss. Ja, aber ich könnte über
so... Du meinst so den eigenen Platz in der Welt finden? Meinst du das? Mhm.
Ja, vielleicht. Oder auch wenn man ewig sucht, ist auch okay. Aber dann findet man sich im Suchen.
Ja.
So, ne? Also ich habe wirklich einen Herzensmensch, die hat gesagt, so, das war mir bei dir eh klar, dass du nie... Also so, dass du bist halt eine, die immer viel ausprobiert. So, ist doch in Ordnung. Ist doch, dann ist das dein Weg. So, lass dich da nicht irgendwie von irgendjemandem beirren, dass du dich jetzt für eine Sache entscheiden musst. So, musst du nicht. Genau. Also ich weiß nicht. Also es klingt, so ein Lebensmotto zu geben, ist auch immer so, einfach machen.
Mhm.
So gut es geht.
Ja, möglichst die Angst mitnehmen und die Freude mitnehmen.
Ja.
Und alles nebeneinander.
Ja, und Bock haben auf Achterbahn fahren vielleicht, ne?
Also ja, genau. Da
gehört dann eben auch das Abwärts mit dazu.
Ja, voll. Intensives Leben, meine Güte. Aber gut.
Voll gut.
Ja, am Ende kann man zumindest sagen...
Auch voll scheiße,
alles. Ja, aber am Ende kann man sagen, ganz ehrlich, immerhin habe ich es probiert.
Ja. Voll, total. Ja. Und sich, ja, und wirklich... dankbar sein. Ne? Wir können ja uns echt auch über so viele Dinge freuen und so weiter. Ich weiß nicht, ja. Ich glaube, das reicht.
Ja, ne? Ja, witzig. Das finde ich so interessant. Manchmal hat man echt das Gefühl, auf einmal, ich habe alles gesagt. So witzig, ne? Ich glaube, wir beide sind so intensiv und schnell, dass man so schnell auf den Punkt kommt und gar nicht erst rumeiert.
Ich habe jetzt auch kein Rumeiergefühl. Also ich glaube irgendwie so, dass alles
aufs Karussell gestiegen.
Wir können jetzt sicherlich hier noch stundenlang weiter. Also so hätte ich total, weiß ich noch, die Energie für. Aber ja, vielleicht muss auch nicht immer alles gesagt werden.
Ich werde auf jeden Fall in die Shownotes alle Kontaktdaten zu dir packen. Und wenn noch Fragen sind zu dir, dann kannst du ja wahrscheinlich angeschrieben werden.
Man kann mir gerne schreiben auf Instagram oder Facebook, bin ich auch unterwegs. Könnt mich gerne anschreiben, freue ich mich.
Genau.
Also ich antworte auf jeden Fall, ich antworte mir mal gleich, aber ich antworte.
Und die Bücher auf jeden Fall kaufen, ganz finde ich auch sehr schön. Die Bücher sind super. Also vielen Dank.
Ich danke dir für die Einladung, war voll schön.
Danke.